Forum Aktuell. Lokalitäten, Raritäten und Fakten, Fakten, Fakten.
Informativ, präventiv, innovativ.
Guten Abend, liebe Hörerinnen, guten Abend, liebe Hörer. Heute wieder einmal das Münchner Forum auf Radio LoRa UKW 92.4. Heute geht es um das Kunstareal München. Noch nie gehört? Fragen wir mal zwei Besucher. Erste Antwort: Kunstareal, ist das nicht das in Paris? Zweite Antwort, ganz trocken, Sie stehen mittendrin. Ich frage Sie, schon mal im schönsten Café Münchens in der Glyptothek gesessen unter der weisen Athene, den blauen Reiter bewundert, in der Rotunde in den Himmel geschaut und in die Unendlichkeit, über einen Dinosaurier gestolpert, im Prüfungsmodus geschwitzt, Freunden Andy Warhol gezeigt, das UFO ausprobiert, auf den großen Wiesen sportgetrieben, getanzt, aber auch gebüffelt und mal soeben durch ein paar Jahrtausende gejoggt? Dann waren Sie im Kunstareal unterwegs. Oder Sie bekommen, das hoffen wir, jetzt Lust drauf. Das Kunstareal ist in der Münchner Maxvorstadt und so etwa zwischen Türkenstraße, Schellingstraße, Luisenstraße und Südlich-Brennerstraße. Da tummeln sich 18 Museen, darunter die drei Pinakotheken, Glyptothek, Lehmbachhaus und Ausstellungsräume. Über 20 Galerien, 6 international renommierte Hochschulen, von der Universität bis zur Hochschule für Film und Fernsehen. Zahlreiche Kulturinstitutionen und das Kunstareal zählt zu den wichtigsten Kulturstandorten Europas und das in München, ein Steinwurf entfernt. 2009 begann der Prozess Kunstareal. 2009 vereinbarten der Freistaat Bayern und die Landeshauptstadt München, diese Museums-, Kunst- und Wissenschaftslandschaft gemeinsam zu stärken und Strategien zur Vernetzung, Präsentation und Förderung langfristig zu entwickeln. Der Name Kunstareal entstand. Ein langer, vielseitiger, kreativer Prozess begann. Mit den verschiedensten Akteuren, mit der Stiftung Pinakothek der Moderne, die dort entstand, 13 Fördervereinen unter der Schirmherrschaft von Franz von Bayern. Es gab Wettbewerbe zum Beispiel zum Orientierungssystem im Kunstareal, Konferenzen und nicht zuletzt 2013, 2014 ein Bürgergutachten mit klaren Leitlinien für das Kunstareal. Auf die kommen wir später noch zu sprechen. Und dann 2020 endlich wurde die Geschäftsstelle und Koordinationsstelle Kunstareal eingerichtet. Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Gast. Geschäftsführerin ist Laura Schieferle. Herzlich willkommen bei uns, Frau Schieferle.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Frau Schieferle, Sie haben Kommunikationswissenschaften, Soziologie und Anglistik in Augsburg und Southampton studiert. Sie waren 15 Jahre lang als Kulturmanagerin für die Bayerische Staatsoper tätig, zuletzt als Referentin für Medien und Kommunikation. Ihr Herz schlägt für die Sicht und Erlebbarkeit von Kunst und Kultur im öffentlichen Raum. Ich habe mal ein bisschen auf Ihre Website gespickt. Für das Vernetzen und Kooperieren mit Akteuren aus verschiedensten Branchen und das Thema Aufenthaltsqualität. Frau Schieferle, Ihre und die Arbeitstage Ihrer Mitarbeiterin Katharina Meyer sind so vielfältig wie das Kunstareal. Wie sehen Sie Ihre Aufgabe?
Genauso, wie Sie es gerade beschrieben haben. Vielfältig und dadurch natürlich auch spannend, überraschend. Also wenn ich Ihnen jetzt erzählen würde, was heute schon alles um die Ecke gebogen kam, wovon ich heute Morgen noch nichts wusste, dann würden Sie staunen. Und das ist genau das, warum die Aufgabe so viel Spaß macht. Es geht um den öffentlichen Raum, das hatten Sie auch gerade schon erwähnt. Es geht aber natürlich auch um die Vernetzung der Institutionen und es geht viel um Kommunikatives. Das ist das, was mich natürlich schon seit meinem Studium begleitet. Also es ist wirklich sehr umfangreich und jeder Tag ist ganz anders.
Ich habe gelesen, dass Sie eigentlich nur mit dem Radl unterwegs sind.
Das stimmt. Das ist auf jeden Fall korrekt.
Und wir hatten eben schon gesagt, Ihr Team besteht aus zwei Frauen. Mhm. Reicht das?
Also im Kern ja, also nein, es reicht nicht. Das Ja bezieht sich auf die zwei Frauen. Wir sind momentan zu viert, weil wir haben noch eine Praktikantin und einen Praktikanten bei uns, die uns Vollzeit unterstützen und ab Oktober auch noch eine Person im dualen Studium. Also dann ist das Kernteam 5 Personen umfassend. Tatsächlich sind Katharina und Meier und ich aber die einzigen mit festen Vollzeitstellen in der Geschäftsstelle.
Sie haben sich mit Sicherheit Ziele gesetzt für Ihre Tätigkeit, bis zur Pensionierung vermute ich mal. Was sind für Sie die wichtigsten Ziele für Ihre Arbeit?
Es klingt vielleicht jetzt zuerst sehr abstrakt, aber das Kunstareal wirklich sicht- und erlebbar zu machen, das ist natürlich das größte Ziel. In meinem Vorstellungsgespräch habe ich damals gesagt, ich würde mir wünschen, dass die Menschen ins Kunstareal kommen, ohne einen konkreten Plan, was sie dort tun. Natürlich sollen Menschen kommen und sagen, ich gehe heute in die Alte Pinakothek oder ich gehe gerade in die AHFF, weil ich dort studiere etc. Aber wünschenswert wäre, wenn wir wegkommen von denen, was ich immer salopp WiederholungstäterInnen nenne, also dass Menschen kommen und sagen, ich gehe einfach immer in die Pinakothek der Moderne oder mein Haus ist das Lehnbachhaus, sondern dass Menschen kommen und sagen, ich möchte einfach inspiriert werden und ich gehe jetzt mal ins Kunstareal, lass mich treiben und gucke, was passiert. Und dann ist es aus meiner Sicht auch vollkommen legitim, wenn die Person sich entscheidet, sich mit einem guten Buch auf eine Wiese zu legen oder Sport zu machen. Also natürlich hoffe ich, dass viele Menschen in die Institutionen gehen, aber auch den Raum außenrum zu beleben und wahrzunehmen und zu nutzen, finde ich natürlich gut und legitim. Und offen gestanden sind wir an dem Punkt noch nicht, dass die Leute einfach sagen, ich gehe jetzt ins Kunstareal, weil wie Sie es am Anfang geschildert haben, es gibt noch genügend Leute, die kennen das Kunstareal, die kennen auch die Häuser im Kunstareal und die sitzen, wie Sie es gesagt haben, im Café in der Glyptothek seit Jahren. Aber die Tatsache, dass es eben das Kunstareal ist und dass dort immer was los ist, ist eine Geschichte, die wir noch nicht zu Ende erzählt haben. Und von daher, ich hoffe nicht, dass wir noch warten müssen, bis ich 65 bin, bis wir an diesem Punkt angekommen sind. Aber, und wir haben natürlich auch noch kurzfristige Ziele, aber das ist meine große Vision. Zweiter Punkt ist, dass wir vielleicht zusätzlich zu dem, was in den Häusern an öffentlichen Programm passiert und natürlich am öffentlichen oder im öffentlichen Raum erlebbar ist, das Kunstareal wirklich als Think Tank verstehen. Und das ist der große Unterschied zu den Museumsquartieren, die wir in anderen Städten Europas kennen.
Da gibt es ja den Begriff von Guido Redlich, Agora. Und das ist das, also im Grunde genommen ein bisschen das, was früher das Forum Romanum war, wo sich alles getroffen hat, wo diskutiert worden ist, wo gekauft worden ist, angeschaut worden ist. Das ist das Hauptziel. Man trifft sich im Kunstareal.
Unbedingt. Und Guido Redlich als Vorsitzender unseres Förderkreises hat viele Begriffe im Laufe der letzten Jahre geprägt, die unglaublich wichtig für uns sind, weil wir uns daran immer entlanghangeln können. Und ich finde den Begriff natürlich auch deswegen so passend, weil das sogenannte Isar-Athen ja auch mitten im Kunstareal liegt.
Ja, also wir sind wirklich international.
Wir sind international und mit griechischen Begriffen können wir gut umgehen.
Jetzt habe ich habe mal ein bisschen im Bürgergutachten gestöbert. Da gab es eine Reihe von Leitlinien, was die Bürger gesagt haben, die ja 100 Bürger aus ganz München, auch aus dem Umland, sich mit dem Kunstareal beschäftigt haben, was es damals noch nicht gab in dieser Form. Und die haben gesagt, ganz wichtig ist eine bessere Zusammenarbeit und Vernetzung aller Beteiligten, aller Akteure. Und da sind ja reichlich Akteure da, mit denen Sie, das heißt ja auch Koordinierungsstelle, gemeinsam etwas erreichen wollen. Wie läuft das ab?
Vielleicht zitiere ich an der Stelle direkt auch nochmal Guido Redlich, der immer wieder sagt, das Kunstareal ist ja in Anführungszeichen schlimmer als das Europäische Parlament. Noch mehr Akteure, noch mehr unterschiedliche Wünsche. Also das Europäische Parlament hat momentan, glaube ich, etwas mehr als 700 Abgeordnete und ich empfinde es im Kunstareal nicht als schlimm und auch nicht als so herausfordernd. Warum? Wir haben mittlerweile eine Situation, die sich, glaube ich, ganz stark von der unterscheidet, die wir am Anfang vorgefunden haben. Also ich muss zugeben, dass als ich im Januar 2020 begonnen habe und meine erste Tour durch die Direktionen gemacht habe, habe ich mich schon darauf gefasst gemacht, dass mir in der einen oder anderen Direktion die Frage gestellt wird, warum brauchen wir jetzt noch dieses Dach? Warum? Wir sind doch schon stark genug. Warum ist es überhaupt sinnvoll? Und ich muss sagen, dass mir diese Frage nirgendwo gestellt wurde, weder in den kleinen Institutionen noch in den großen, weder in den Museen noch in den Hochschulen. Und ich glaube, dass in den Jahren davor einfach schon unglaublich viel passiert ist. Und wenn wir jetzt aufs Bürgergutachten zurückblicken, aufs Jahr 2013, kann ich heute sagen, die Vernetzung findet auf einem ganz anderen Niveau statt, als es vielleicht früher der Fall war. Unterm Strich, ja, es sind viele Institutionen, also es sind, wenn wir die Kunstgalerien dazu zählen, momentan ja fast 60 Institutionen. Natürlich haben wir nicht mit jeder einzelnen Galerie beispielsweise tagtäglich Kontakt, aber ich versuche schon den Kontakt mit den Museen, mit den Hochschulen, auch mit den Kulturinstitutionen oder Instituten wie im Amerika-Haus oder einem Zentralinstitut für Kunstgeschichte so zu halten, dass wir einfach immer wissen, was dort gerade passiert und dann gegebenenfalls auch eine Brücke schlagen können. Und es gibt auch ein Event, was wir erfunden haben, sage ich mal, zur Vernetzung der Institutionen, welches in Schern stattfindet, und das ist die Kunstareal-Kantine.
Was ist darunter zu verstehen?
Die Kunstareal-Kantine ist leider keine tatsächliche Kantine. Das wäre natürlich auch ein großer Wunsch, dass man sagt, man hat die Möglichkeit, sich wirklich jeden Tag beim Mittagessen zu begegnen. Die Kunstareal-Kantine ist entstanden, weil ich mir irgendwann überlegt habe, wie kann es sein, dass wichtige Informationen zwischen den einzelnen Institutionen nicht geteilt werden, weil man oft an den Punkt kommt, dass man sagt, wann kommuniziere ich das? Ist das überhaupt interessant für die anderen oder für wen könnte es interessant sein? Und da habe ich mir überlegt, wo ist denn der Ort, wo dieser Austausch aber stattfindet? Und dann war mir plötzlich ganz klar, eigentlich ist es die Kantine. Also man trifft sich mittags, man ruft jemandem vielleicht schnell was zu, einfach weil es niederschwelliger ist, als wenn man jemand eine E-Mail schreibt oder über Teams-Chat sagt, ich möchte darüber informieren. Man bekommt mit, an was die anderen gerade arbeiten, über was sie sprechen. Und dann habe ich mir gedacht, wäre es nicht eine Möglichkeit, dass wir die Mitarbeitenden aller Institutionen und damit bewusst nicht hierarchisch gedacht in die Direktionen oder die kuratorischen Teams, sondern wirklich alle einladen, dass sie an einem Ort zusammenkommen, dass sich dieser Ort kurz vorstellt und wir dann dort zusammen essen und trinken und uns austauschen. Und es ist wunderbar zu sehen, wie gut das funktioniert. Wir waren jetzt letzte Woche im Haus der Kulturinstitute, wo das Abgussmuseum, die Grafische Sammlung und das Zentralinstitut für Kunstgeschichte kurz begrüßt haben, 6 unterschiedliche Führungen angeboten haben und dann standen wir gemeinsam im Garten und da entstehen einfach unglaublich gute Gespräche zwischen Menschen, die sich sicher teilweise schon E-Mails geschrieben haben, aber noch nie gesehen haben, zwischen Menschen, die durch Zufall ins Gespräch kommen und sich hinterher sagen, Menschenskinder, da könnten wir doch gemeinsam noch mehr draus machen. Und es ist ein kollegialer Austausch, der, und das weiß ich eben aus den Rückmeldungen, dazu führt, dass man sich zum Beispiel im Nachgang einfach mal anruft und sagt, wir haben uns doch bei der Kantine kennengelernt, wir bräuchten gerade auf die Schnelle einen Beamer, könntet ihr uns vielleicht einen ausleihen? Also ich glaube auch, dass das wirklich, Stichwort Nachhaltigkeit, darauf abzielt, dass man mehr, wenn es um Equipment tatsächlich geht, mehr in den Austausch kommt zum Beispiel.
Das ist eigentlich genau das, was Sie mit dem Kunstareal an sich erreichen wollen. Die Besucher, die hierher kommen, treffen sich, sehen sich. Mir ist aufgefallen, dass sowas im Ansatz schon funktioniert. Auf der Fläche, wo das UFO steht, vor der Pinakothek der Moderne und direkt auf den Platten der Pinakothek der Moderne. Da wird abends getanzt, Gymnastik, Übungen gemacht und die Leute nehmen sich die Liegestühle, stellen die dahin, wo sie sitzen möchten, sonnen sich, ratschen miteinander, picknicken, also da funktioniert schon sehr gut.
Es funktioniert dort sehr gut und man ist ja immer geneigt dazu, wenn man jetzt so einen Job macht wie ich, dass man die Dinge sieht, die vielleicht noch nicht so gut funktionieren. Und ich kann da immer nur empfehlen, dass man immer mal wieder den Blick von außen bewusst sich, sage ich mal, einholt. Also ich hatte einen Kollegen von der Kunstmeile Hamburg da, der abends hier durchgelaufen ist und gesagt hat, Menschenskinder, bei euch ist einfach alles so schön. Und natürlich, ich sehe ja dann die Pfützen und dann sieht man die Schotterflächen und dann sieht man vieles, wo man sich denkt, Menschenskinder, da muss doch was passieren. Und das tut gut, das immer wieder aus der Vogelperspektive wahrzunehmen und zu sagen, es ist doch eigentlich unglaublich, dass morgens um 6.30 Uhr und abends um 22.30 Uhr Sportgruppen da sind und wie Sie beschrieben haben, den Ort ganz anders nutzen. Es funktioniert sehr viel. Und eine andere Geschichte, die ich da vielleicht erzählen kann, wir hatten Studierende der HFF beauftragt, einen Imagefilm fürs Kunstareal zu drehen. Und die waren unterwegs und sind zurückgekommen und haben gesagt, es ist ganz klar, der Claim ist, das Kunstareal ist, was du daraus machst. Und wir waren alle begeistert, weil wir gesagt haben, es ist eigentlich zusammengefasst das, was wir schon oft versucht haben zu sagen. Und da habe ich gesagt, wie kommt ihr da konkret drauf? Und dann sagen sie, ja, wir waren unter anderem auf der Museumsinsel in Berlin und sobald die Häuser schließen, ist da nichts mehr los. Da werden die Bordsteine hochgeklappt. Und bei uns kommen dann vielleicht andere Gäste und andere Besuchende, aber sie nutzen ja trotzdem das Kunstareal und beleben es. Das heißt, ich habe eine Fläche, auf der trotzdem was los ist, auch wenn die Museen oder auch die Hochschulen abends nicht mehr so frequentiert sind.
Und da kommen wir jetzt gleich dazu. Jetzt machen wir erstmal eine kurze Musikeinlage. Wir haben uns heute für Jazz entschieden und danach reden wir weiter und zwar über ganz konkrete Projekte, die Sie vorhaben, die teilweise schon laufen und die Ihnen am Herzen liegen.
Sehr schön.
Guten Abend, liebe Zuhörer, guten Abend, liebe Zuhörerinnen. Hier das Münchner Forum auf 92.4 UKW Radio Lora. Am Mikrofon Ulla Ammermann. Unser Gast ist heute Laura Schieferle. Laura Schieferle ist Geschäftsführerin des Kunstareals und wir sprechen mit ihr über genau dieses Thema. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass das Kunstareal, wie haben Sie es so schön genannt, das ist, was man draus macht. Und jetzt schauen wir uns doch mal ein Projekt an. Dieses Projekt trägt den geheimnisvollen Namen Flux. Was verstehen Sie darunter? Was ist das und wo finden wir es?
Flux ist ein sogenannter dritter Ort, ein Begriff, der aus der Soziologie kommt und Orte beschreibt, die quasi nicht der Ort sind, an dem ich wohne, das ist der Ort Nummer eins, und auch nicht der Ort, an dem ich beruflich tätig bin, Ort Nummer zwei, sondern ein dritter Ort, ein Ort, an dem ich mich aufhalten kann und im besten Fall in Gesellschaft bin, mit anderen Menschen ins Gespräch komme. Flux an sich ist ein, in unserem Fall auch ein konsumfreier Ort, der sowohl den Wintergarten der Pinakothek der Moderne als auch den Außenraum, den wir bisher als diesen sehr unschönen Schotterparkplatz kennen, entlang Gabelsberger Straße und Türkenstraße.
Der Lago di Pinacoteca.
Wenn Sie das so nennen möchten, Frau Ammermann, unbedingt.
Man kann dieses Flux ja im öffentlichen Raum erleben und sehen. Es ist bunt, es ist vielfältig. Wie geschah das denn, dass dieses Projekt so entwickelt wurde und dass es jetzt wirklich dasteht und wie lange bleibt es noch?
Das ist ein Projekt der vier Häuser, also der vier Museen in der Pinakothek der Moderne zusammen mit der Stiftung Pinakothek der Moderne. Es ist eine begehbare und belebbare Installation von Morag Myerscough. Morag Myerscough ist eine englische Designerin, die den Wettbewerb gewonnen hat. 18 KünstlerInnen oder DesignerInnen hatten eingereicht und ihr Entwurf wurde dann quasi empfohlen und auch umgesetzt, sowohl eben für den Innen- und den Außenraum. Und das Ganze ist auf 5 Jahre angelegt. Eröffnet wurde Flux im Außenbereich im Juni 2025 zum letztjährigen Kunstarealfest.
Und es wird noch einige Zeit bleiben?
Also auf jeden Fall noch 4 Jahre, weil jetzt ist ja quasi das erste Jahr schon rum und angelegt war es von Anfang an auf 5 Jahre.
Jetzt haben wir gesehen, dass mittlerweile, am Anfang war es ja nur im Außenbereich, wurde auch sehr stark angenommen, auch die Besucher haben sich geändert, es sind viele junge Leute da, es wird musiziert, viele Familien, Kinder und mittlerweile ist ja auch in einem Teilbereich im Café Pinakothek der Moderne das Flux erweitert worden. Und ich habe gelesen, unter Einbezug der Öffentlichkeit, wie ist das abgelaufen? Wer war beteiligt?
Morag Myerscough arbeitet immer quasi community-based, sage ich jetzt mal. Das heißt, diese sehr eindrucksvollen, farbigen Muster sind in diversen Workshops entstanden. Und wenn man jetzt unten im Café-Bereich guckt, an einer Wand hat sie auch von Hand alle Namen aufgeschrieben, die mitgeholfen haben. Also eine unglaubliche Menge an Menschen, die in diesen ganzen Workshops mitgeholfen haben und tatsächlich auch bei der Umsetzung involviert waren. Mhm. Auch jetzt ist es natürlich so, dass das Flux von unterschiedlichen Gruppen genutzt wird, sowohl als Bühne, aber auch einfach als Daseinsort im Café oder auch für Familien mit Kindern. Es gibt ja auch verschiedene Spielelemente dort.
Und dann gibt es ein bisschen hinterm Flux noch den Pavillon 333.
Ganz genau. Also direkt ums Eck ist der Pavillon 333. 333 sind die drei letzten Ziffern der Postleitzahl, die wir hier in der Maxvorstadt haben. Das ist ein sogenanntes Design-Bild-Projekt. Das ist entstanden über das Architekturmuseum der TUM bzw. die TUM selber. Und Studierende haben das nicht nur entworfen, sondern tatsächlich auch gebaut. Und es ist ein Vermittlungsraum für die vier Museen in der Pinakothek der Moderne und fürs Museum Brandhorst und wird zusätzlich auch von Gruppen der TUM nach wie vor genutzt. Und deswegen auch diese sehr auffälligen großen grauen Vorhänge, die wir außenrum haben, die werden nämlich immer dann zugezogen, wenn es innen auch ein bisschen dunkler sein muss, wenn Präsentationen stattfinden, wenn man mit dem Beamer arbeitet.
Also es ist eigentlich auch ein Veranstaltungsort für die Öffentlichkeit. Nicht nur, aber auch.
Aber auch, ganz genau. Also es finden dort verschiedene Vermittlungsangebote statt und dann ist es natürlich auch geöffnet für die Öffentlichkeit. Es gibt auch geschlossene Seminarveranstaltungen, zum Beispiel von der TUM. Aber es gibt für alle Menschen, die Interesse haben, immer wieder die Möglichkeit, auch reinzugehen und den Ort zu erleben.
Wäre das Flux auch ein Projekt für andere Stadtviertel, für öffentliche Räume, um sie zu beleben?
Könnten also Sie sich das vorstellen? Grundsätzlich die Idee, dass man sagt, Kulturinstitutionen müssen sich öffnen und wir brauchen mehr dritte Orte. Das ist ja nichts, was jetzt hier quasi erfunden wurde, sondern das findet an ganz vielen Orten statt und das finde ich auch extrem wichtig. Also wir müssen uns da ganz viel überlegen, wie wir uns öffnen können, wie wir Raum zur Verfügung stellen können. Das sind ja auch alles Räume, die öffentlich bezahlt wurden. Ich selber bin ganz vorsichtig mit Ideen, ich sage jetzt mal Copy and Paste. Also es sollte schon ortsspezifisch sein und ich würde sagen, man darf immer gucken, was andere machen und wenn es gut ist, darf man es auch in irgendeiner Form kopieren. Aber etwas, was so stark vom Entwurf lebt wie das Flux, jetzt einfach, ich sage jetzt mal, im Schlachthofviertel 1:1 aufzubauen oder in Berg am Laim, das fände ich sehr gefährlich. Also es ist schon ein Ort, der genau auf diese Fläche passt. Von der Idee her zu sagen, wir machen einen Raum, an dem es Gastro gibt, der aber an sich konsumfrei ist, der rund um die Uhr belebt werden kann, wo es Urban Gardening gibt, wo es Bühnen gibt und so weiter. Natürlich, das kann übernommen werden, aber vom Gestalterischen her würde ich da stark davon abraten.
Nun sind Sie ja, wie wir gerade gehört haben, permanent mit dem Radl im Kunstareal unterwegs und Sie besuchen ja auch Flux und schauen sich an, was dort passiert. Haben Sie den Eindruck, dass sich die Wahrnehmung dieses Raumes, das war ja früher nichts anderes wie ein Parkplatz bzw. ein See, dass sich die Wahrnehmung dieses Raumes in den Köpfen der Besucher geändert hat?
Das denke ich schon. Und vor allem beobachte ich viele Menschen, die ansonsten nicht unbedingt die Nähe vielleicht zum Museum gesucht hätten. Und ich bin aber absolut überzeugt davon, wenn beispielsweise auch Kinder viel Zeit dort verbracht haben, dass die natürlich auch viel eher einfach mal ins Museum reingehen und gucken, was ist denn dort los. Man sieht es immer ganz eindrucksvoll am Samstagvormittag, wenn der Bauernmarkt zwischen eben dem Pavillon 333, über den wir gerade gesprochen haben, und dem Flux stattfindet. Dieser Bauernmarkt ist eine absolute Bereicherung, nicht nur fürs Kunstareal, sondern auch für die Maxvorstadt. Und wir treiben uns da regelmäßig rum, quasi um ins Gespräch zu kommen mit denjenigen, die hier zu Hause sind. Und da beobachte ich ganz stark, dass da einfach auch viel mehr los ist in Richtung Flux. Also dass man quasi sich auch ein Stück Kuchen beispielsweise auf den Markt holt und sich dann beim Flux hinsetzen kann, einfach weil es gerade für Familien dann einfach angenehm ist. Die Kinder können rumspringen, die können auch mal rutschen. Also doch, das beobachte ich schon.
Was passiert denn, wenn das Flux nach 4 Jahren wieder abgebaut wird? Sie haben mit Sicherheit schon Ideen, Überlegungen. Denn ich glaube, ein Lago wollen Sie dort nicht mehr haben.
Also die Frage an sich kann ich tatsächlich nicht beantworten. Und wahrscheinlich können es nur ganz wenige, wenn überhaupt. Dass man wieder zurückgeht zu dem, was wir davor hatten, ich glaube, das ist ausgeschlossen. Also ich hoffe auch, dass es da ganz viel Ärger geben würde, wenn das der Fall wäre. Wir dürfen aber nicht vergessen, es ist nach wie vor eigentlich die Fläche, auf der der zweite Bauabschnitt der Pinakothek der Moderne fehlt. Also deswegen ist natürlich Flux, auch wenn wir jetzt über einen Zeitraum von 5 Jahren sprechen, etwas Temporäres. Und natürlich hoffe ich, dass da irgendwann auch etwas Größeres kommt. Aber jetzt möchte ich ehrlich gesagt noch gar nicht über das Ende vom Flux nachdenken. Momentan bin ich einfach nur begeistert, dass wir es haben.
sozusagen mitten im Erlebnis. Also ich finde es auch toll. Ich war auch schon öfter da und habe es immer genossen, diese wunderbaren Kastanienbäume. Und man kann dann das Leben und den Trubel im Flugsbereich gemütlich bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen beobachten und auf diese Art und Weise teilhaben. Ich finde auch die Musik toll.
Und das Tolle ist eben auch, also es ist eine Riesenbereicherung fürs Kunstareal. Aber das Wichtige ist auch, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, direkt im Kunstareal ein gastronomisches Angebot zu genießen, nachdem die Häuser geschlossen haben. Wir haben in der Maxvorstadt natürlich genügend Restaurants und Cafés, aber direkt im Kunstareal ist es ansonsten doch etwas, ich sage jetzt mal, trocken, sobald die Museen geschlossen haben.
Ja, das ist wahr. Das kann ich nachvollziehen. Also, das kenne ich auch so. Dann schauen wir doch mal zu einem anderen Projekt, was 2027 wiederkommen wird. Und es ist die Frage, auch vom Bürgergutachten her, die haben gesagt, wie wird dieses Areal sichtbar, was kann man dort machen, welche Vielfalt. Und ich rede jetzt, Sie werden es schon sich denken, vom Kunstarealfest, was alle 2 Jahre stattfindet. Und was, glaube ich, das gesamte Kunstareal umfasst und wo auch die ganzen Häuser, es geht hier um Kunst, Kultur und Wissen, auch die Universitäten mitbeteiligt sind und sich engagieren.
Unbedingt. Also es ist nächstes Jahr das tatsächlich schon 8. Kunstarealfest und findet statt Anfang Juli, so viel darf ich schon verraten, von 2. bis 4. Juli. Ich weiß aus den Erzählungen und den Berichten vom 1. Kunstarealfest, dass man sich damals überlegt hat, wann sind wir denn erfolgreich mit so einem Kunstarealfest? Wie viele Besuchende sollten denn da kommen? Und da hat man gesagt, naja, also 5.000 wäre schon gut. Es waren 50.000, schon beim ersten Mal. Und das ist natürlich die Messlatte, die wir jetzt auch immer haben. Mittlerweile geht das Kunstarealfest aber nicht nur 2, sondern 3 Tage. Wir haben am Freitag immer einen Tag, an dem den ganzen Tag über sämtliche Programme für Kindertagesstätten und Schulen frei sind. Dadurch, dass der Tag im Juli liegt, ist es auch gut möglich, weil es dann oft in die Projektwoche fällt. Am Freitagabend haben wir dann in der Regel eine große Party, gerade für junges Publikum. Und Samstag und Sonntag ist auch, ebenso wie am Freitag, der Eintritt in alle Museen kostenfrei und es findet ganz viel Programm statt, sowohl in den Häusern als auch außen. Die letzten beiden Kunstarealfeste haben uns gezeigt, dass gerade Installationen im Außenraum, die auch abends stattfinden, unglaublich erfolgreich sind, weil dann einfach viele Menschen auch nochmal die Gelegenheit haben, nachdem sie vielleicht im Museum schon waren oder an den Hochschulen etwas angeguckt haben, sich dort zu sammeln. Also da spreche ich jetzt vor allem von der Wiese zwischen der Alten Pinakothek und dem Ägyptischen Museum bzw. der HFF oder auch anderen Orten. Und ich hoffe, dass da nächstes Jahr wieder ganz viel in die Richtung kommt.
Wir haben ja vom Münchner Forum auch bei einem der letzten Kunstarealsfeste ein eigenes Projekt gemacht. Wir haben Papphocker erstellt und haben die Leute gebeten, sich einen Hocker zu nehmen, sich im Areal umzuschauen und sich dort zu fotografieren, auf dem Hocker sitzen, wo es ihnen am besten gefällt. Mhm. Und die Papphocker waren am Ende des Kunstarealsfestes nicht mehr da. Das war auch genauso vorgesehen, die durften die mitnehmen und das war, glaube ich, eins der begehrtesten Trophäen von diesem Kunstarealsfest. Finde ich klasse, also man sieht, dass die Menschen begeistert sind, dort einfach mitzumachen, aktiv zu sein.
Ja.
Und ja.
Also tatsächlich ist es schön zu sehen, wie gut diese Mitmachangebote oder überhaupt die partizipativen Angebote immer angenommen werden. Also es geht nicht nur um, ich sage jetzt mal salopp, Kunstkonsum in irgendeiner Form oder Wissenschaftskonsum, sondern es geht wirklich darum, dass wir auch Möglichkeiten schaffen, in den Diskurs zu gehen, in den Austausch zu gehen und viele sind da am Anfang fast noch zögerlich manchmal, aber dann doch begeisterungsfähig und das ist für uns natürlich ein großer Schatz zu erfahren, was Menschen denken, was sie fühlen, was sie besonders anspricht und eben das, was Sie gerade mit den Papphockern beschrieben haben, solche Dinge funktionieren einfach gut, weil wir dann doch ganz schnell merken, fast alle haben so einen Lieblingsort im Kunstareal und Gott sei Dank ist es nicht immer derselbe Ort, sondern es verteilt sich in der Regel über die ganze Fläche.
Das zum Kunstarealsfest und Sie sagten, die Häuser machen ja auch Aktionen, die Universitäten machen auch Aktionen. Ja. Was läuft denn in diesem wissenschaftlichen Bereich? Wir haben jetzt sehr viel über Kunst gesprochen, über Museen. Was bieten denn und was boten in der Vergangenheit die Universitäten an?
Also tatsächlich auch die Universitäten waren kunstbegeistert, sage ich jetzt mal. Also wir hatten diese große Installation auf der Wiese bei der Alten Pinakothek. Das war zum Beispiel eine Kooperation zwischen der TUM und der Alten Pinakothek, weil die TUM gesagt hat, wir haben ein großes Symposium im neurologischen Bereich und dazu passend gibt es jemanden, der mit Gehörforschung und so weiter arbeitet und es gibt einen Künstler. Also da gibt es ganz viele Verwebungen oder Verknüpfungspunkte oft. Die Kunsthochschulen, die präsentieren sich immer mit dem, was sie am besten können. Also wir haben immer die tollsten Konzerte von der Musikhochschule, wir haben abends Kino an der HFF oder zumindest von der HFF organisiert, hatten da auch schon ein mobiles Filmstudio, wo dann Personen selber mitspielen durften und Rauch machen durften und in die Maske gehen durften und Kostüme anprobieren durften. Und die Kunstakademie präsentiert sich immer sehr unterschiedlich. Letztes Jahr war die Performance-Klasse vor Ort und hat in dem Fall zum Beispiel auch im Flux performt. Die LMU ist ganz oft über die Kunstpädagogik und auch die anderen verwandten Institute, sage ich jetzt mal, mit dabei. Auch dort werden Dinge ausgestellt, aber es gibt auch ganz viele Diskussionen, es gibt Führungen, es gibt bei der TUM ein großes Projekt, das heißt TUM tanzt. Das wurde zum Beispiel über die Sportwissenschaft letztes Mal mit ins Programm eingebunden. Also das ist wirklich sehr facettenreich. Und wir haben natürlich, wenn Sie jetzt die Wissenschaft ansprechen, auch Talks oder Diskussionsreihen, die wirklich, ich sage jetzt mal, für Nerds gedacht sind. Aber so soll es ja auch sein. Es ist nicht... Das Programm ist so umfangreich. Also letztes Mal hatten wir 400 Einzelevents an diesem Wochenende. Es ist klar, dass es nicht immer alles für die breite Masse sein muss, sondern man kann auch mit Special Interest kommen.
Ja, das ist auch gut so, denn so finden sich nämlich die mit Special Interest und die anderen, die gesagt haben, habe ich noch gar nicht gehabt, was ist das denn, zusammen. Und so wird Kunst, Kultur und Wissen verteilt und weitergegeben. Und man erfährt etwas Neues. Wie Vielleicht sagen Sie mal, bevor wir die nächste Musik hören, sagen Sie doch nochmal die Website, wo man sich beispielsweise auch über das Kunstarealsfest informieren kann. Wer keinen Kugelschreiber dabei hat, wir wiederholen das am Ende der Sendung noch einmal.
Also die Website ist ganz einfach kunstareal.de. Und wer Sorge hat, dass er etwas verpasst, abonniert unseren Newsletter. Kriegt dann alle zwei Wochen von mir Post und da geben wir natürlich auch Empfehlungen über anstehende Programmpunkte und geben natürlich auch bekannt, sobald das Programm vom Kunstareal feststeht. Wir sind natürlich auch auf Instagram vertreten. Man findet uns also auf jeden Fall.
Dann hören wir jetzt wieder ein bisschen Jazzmusik. Guten Abend, liebe Hörer, guten Abend, liebe Hörerin bei Radio Lora 92.4. Heute das Münchner Forum mit Ulla Ammermann. Unser Gast ist Frau Laura Schäferle, sie ist Geschäftsführerin des Kunstareals und wir haben mit ihr über das Kunstareal gesprochen, über die Entstehung, über die Ziele, die sie hat und auch über die ersten wunderschönen Projekte und wir haben gerade zuletzt über das Kunstarealsfest gesprochen. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter in die Zukunft. Es gibt nämlich ein Projekt, das auch Freiräume und Vielfalt realisieren will. Freiräume, es können sich alle entfalten und gestalten ohne Konsumzwang. Und das ist das, was das Kunstareal eigentlich im Innersten zusammenhält, auszeichnet. Mhm. Frau Schäferle, das Kunstgartenprojekt, da geht es um Orientierung, Auffindbarkeit, Erkennbarkeit, einfache und klare Orientierung im Areal. Das habe ich jetzt mal aus dem Bürgergutachten entnommen und das finde ich im Kunstgartenprojekt auf fantastische Art und Weise wieder.
Hoffentlich. Ich bin aber guter Dinge. Also tatsächlich, das Bürgergutachten ist jetzt zwar von 2013 für uns, aber immer noch eine ganz wichtige Leitlinie. Also wir gleichen ganz oft die Dinge, die wir tun, mit dem ab, was damals formuliert wurde. Und da stehen viele gute, schlaue Dinge drin und der Auftrag, Sie hatten die Kooperationsvereinbarung zwischen dem Freistaat Bayern und der Landeshauptstadt München angesprochen, diese wurde 2019 unterzeichnet von beiden Seiten und dann wurde eben auch die Geschäftsstelle verstetigt etc. Und da steht ganz klar der Auftrag an uns als Geschäftsstelle drin, Steigerung der Aufenthaltsqualität, also Freiraumgestaltung. Jetzt haben wir im Kunstareal tollste Flächen, Grünflächen. Und die Maxvorstadt als Gartenvorstadt hat auch einen reichen Schatz, wenn wir in die Historie blicken. Und trotzdem glauben wir, dass da Luft nach oben ist. Und wir haben uns in einer ganz kleinen Gruppe 2023 zusammengesetzt und haben gesagt, wie könnte man dann da jetzt vorgehen, dass da tatsächlich nochmal neue Ideen kommen und dass es dann hoffentlich auch umsetzbar ist. Und haben gesagt, eigentlich brauchen wir nochmal den Blick von außen, weil es ist unglaublich gefährlich, wenn man, ich sage jetzt mal, immer nur im gleichen Topf kocht oder mit denselben Zutaten. Und wir haben es geschafft, etwas umzusetzen, was am Anfang undenkbar war. Wir haben nämlich einen Ideenwettbewerb ausgelobt, Freistaat und Landeshauptstadt gemeinsam mit der Geschäftsstelle, und haben gesagt, wir setzen fast keine Planken im Sinne von, wir legen kein Budget vor. Wir laden Personen aus unterschiedlichsten Sparten, sage ich jetzt mal, ein und definieren einfach nur die Aufgabe, indem wir sagen, die Aufenthaltsqualität muss gesteigert werden, und zwar nicht nur für die Besuchenden, sondern auch für diejenigen, die hier leben, also für die Anwohnenden, für diejenigen, die hier studieren und für diejenigen, die im Kunstareal arbeiten. Und weil das alles sehr offen gehalten war und natürlich das Ganze auch den öffentlichen Raum betrifft, haben wir gesagt, das heißt Open Kunstareal. Und so etwas auszuschreiben ist natürlich, oder überhaupt Leute einzuladen oder davor noch zu nominieren, ist nicht ganz einfach, weil der Prozess in der Form einfach noch nie stattgefunden hat. Und wir haben dann aber relativ schnell die NominatorInnen definieren können und haben gesagt, wir brauchen jetzt aber Namen, die nicht aus München kommen. Also ganz bewusst uns entschieden, dass diejenigen, die nominieren, nicht aus München kommen, um wirklich diesen Blick von außen zu haben, und haben uns parallel angeschaut, was gibt es denn eigentlich so auf der ganzen Welt an Dingen, die vielleicht wünschenswert wären. Und schlussendlich haben dann im Februar 2024 11 Büros ihre Ideen eingereicht, und das Schöne war, dass die wirklich, so wie wir es uns erhofft hatten, aus den unterschiedlichsten Bereichen kamen. Also aus der Stadtplanung, aus der Landschaftsarchitektur, aus der Architektur, aus der Kunst und aus dem Design. Und ich hatte, muss ich gestehen, vor dieser Jury-Sitzung ein bisschen die Befürchtung, dass wir uns vielleicht auf die kleinstmögliche Lösung verständigen, in der Hoffnung, dass sie am schnellsten umzusetzen ist. War so eine gewisse Befürchtung von mir, obwohl ich sagen muss, es hat von Anfang an großen Spaß gemacht, mit dieser Jury zusammenzuarbeiten, und wir hatten ja auch 2 Vertretungen aus der Bürgerschaft mit in der Jury. Das waren 2 Plätze, auf die man sich bewerben konnte, und es war schön zu sehen, wie viele Bewerbungen kamen, aber wie viele dann auch tatsächlich online abgestimmt haben. Und was ist passiert? Die größte Idee wurde zur Umsetzung empfohlen, und zwar einstimmig. Und das ist eben die Idee Kunstgarten, die Sie gerade als eines unserer großen Projekte erwähnt haben, und stammt von einem Pariser Landschaftsarchitekturbüro namens Atelier Roberta.
Ich habe mal ein bisschen gestöbert in den bekannten Unterlagen zu diesem Projekt, und da ist die erste Frage: Was macht einen Park aus?
Ja. Genau, also das ist richtig. Chloé Sanson ist eine der Geschäftsführerin des Atelier Roberta und ist genau mit diesem Satz gestartet. Also sie kam bei ihrer Präsentation in die Jury und hat gesagt, ich gucke auf München und irgendwie ist München für mich die Stadt der Parks. Warum? Wir haben den englischen Garten, wir haben den Hofgarten, und jetzt denken wir doch einfach mal gedanklich weiter in Richtung Kunstareal. Wie wäre es denn, wenn wir dort den Kunstgarten haben? Und dann hat sie angefangen zu definieren, was einen Park ausmacht. Also wie schnell erkenne ich, dass ich denn im Park bin? Und hat ganz viele Punkte angesprochen, über die wir uns seit langem schon Gedanken machen. Also Orientierung. Wann bin ich eigentlich im Kunstareal und wann bin ich nicht mehr im Kunstareal? Wie fühle ich mich, wenn es dort grün ist, wenn es unterschiedliche Stauden, Sträucher, Bäume etc. gibt? Welche Rolle spielt das Grün? Und sie hat sich ganz stark auch auf das bezogen, was wir schon haben und was wir kennen, ohne zu sehr sich quasi auf die Historie zu beziehen. Und das war genau das, glaube ich, warum sie uns sofort überzeugt hat, dass sie gesagt hat, lasst uns dieses Areal als Kunstgarten denken und diese einzelnen Maßnahmen vorgeschlagen hat. Also es geht natürlich um mehr Grün, es geht aber auch um Möglichkeiten des Zusammenkommens. Es geht auch ganz banal um mehr Sitzmöbel natürlich, um eine klimaresiliente Anpassung, also wo habe ich Schatten, wo habe ich sonnige Plätze für den Winter, welche welches zusätzliche Grün brauche ich, um wirklich in der Innenstadt klimaresilient zu sein. Es kommt sehr viel zusammen und wir haben tatsächlich aber auch gärtnerische Elemente, wo es dann mehr blühen wird.
Ich habe mir einmal einen Begriff ausgeliehen und zwar steht dort in dem Entwurf entlaufene Bäume.
Ja,
was bitte schön. Sind entlaufene Bäume?
Also es ist eine sehr poetische Idee, muss ich sagen. Also aus meiner Sicht, ich bin ja keine Landschaftsarchitektin, aber so würde ich es einfach immer beschreiben. Und auch die ganzen Zeichnungen, die haben, finde ich, immer so eine ganz poetische Handschrift. Und diese entlaufenen Bäume sind Bäume, die in irgendeiner Form auffallend sind. Also wir haben beispielsweise eine Reihe an Bäumen und ein Baum tritt hervor und steht, sagen wir mal, ein bisschen mehr im Mittelpunkt oder mehr auf der Bühne. Wir haben Bäume, wo vielleicht einer im Herbst eine ganz andere Farbe hat. Wir haben Bäume im Entwurf, wo manche von der Krone her plötzlich ein ganz anderes Bild geben, weil die Krone eine ganz bestimmte Form haben. Also diese entlaufenen Bäume können unterschiedliche Persönlichkeiten, das sage ich jetzt mal, haben. Und wir haben diesen Begriff die ganze Zeit übernommen. Und es macht natürlich unglaublich viel Spaß, mit jemandem zusammenzuarbeiten, wo das ganze Team in Paris sitzt. Die haben eine große Veränderung in ihrer eigenen Stadt in den letzten Jahren erlebt. Die wissen, was möglich ist. Und trotzdem haben wir natürlich hin und wieder eine Sprachbarriere. Und manchmal gibt es dann Übersetzungen, wo wir selber sagen müssen, verstehen wir das richtig, dass das, was ihr meint, ist Folgendes. Und tatsächlich vermute ich, dass das bei den entlaufenden Bäumen am Anfang auch so war. Das war eine Übersetzung, die wir aber alle sofort verstanden haben. Und wir haben gesagt, diesen Begriff gibt es nicht, aber wir werden den beibehalten, weil er spricht für sich selbst.
Der Begriff ist richtig gut. Vor allen Dingen habe ich gesehen, beziehungsweise das Kunstareal ist ja gekennzeichnet einmal durch diese großen Grünflächen im Bereich der drei Pinakotheken. Diese entlaufenden Bäume. Und diese Bäume stehen alle in Parade, im Paradeschritt, rechts, links. Und diese entlaufenden Bäume stehen dann auf einmal da, aber nicht im Paradeschritt, sondern sind sozusagen ein Signet.
Tatsächlich war es so, im allerersten Entwurf, der auch tatsächlich eingereicht wurde und den Sie auch kennen, man kann alle Einreichungen bei uns auf kunstareal.de noch einsehen, wir haben da eine digitale Ausstellung gemacht, aber genau solche Dinge wurden jetzt natürlich im Laufe der letzten Wochen und Monate überprüft, weil es war ja ein Ideenwettbewerb. Das heißt, wir hatten ja keine Pläne, die irgendwie für eine Umsetzungsplanung oder so gedacht waren, sondern nachdem die Idee zur Umsetzung empfohlen wurde, haben wir uns zuerst überlegt, okay, wie können wir jetzt das Atelier Roberta beauftragen, diese Idee zu konkretisieren? Und da haben im Laufe der letzten Monate natürlich unglaublich viele Gespräche mit allen möglichen Fachreferaten stattgefunden. Natürlich ist man auch nochmal ins Gespräch mit den Institutionen gegangen, die einen riesen Fragebogen ausgefüllt haben und beim letzten Kunstarealfest haben wir auch die Bürgerschaft befragt und was diese entlaufenden Bäume rund um die Pinakothek betrifft, waren wir natürlich auch im Austausch mit der Denkmalpflege und da gibt es schon Stellen, wo das nicht möglich ist, so wie wir es in den ersten Entwürfen sehen, aber natürlich hat die Denkmalpflege das auch total schlüssig darlegen können, warum sie gesagt haben, wir haben kein Problem mit dem Konzept eines entlaufenden Baumes, aber an manchen Stellen funktioniert es einfach nicht. Ich darf aber schon so viel verraten, es gibt genügend andere Stellen im Kunstareal, wo entlaufene Bäume in der überarbeiteten Version zu finden sind.
Bei einem der nächsten Kunstarealsfeste werden Sie da eine Suchaktion starten, findet die entlaufenen Bäume.
Das wäre natürlich schön, wenn wir nächstes Jahr schon suchen könnten, aber für eines der kommenden Kunstarealfeste ist das eine sehr schöne Idee.
Bitte, gern geschehen. Und dann ist noch ein Punkt ganz wichtig, dem Ort einen Rahmen geben.
Ja.
Das ist dieses, wann weiß ich, dass ich im Kunstareal bin. Diesen Rahmen hat das Kunstareal nicht und auch das derzeitige Orientierungssystem schafft diesen Rahmen nicht.
Ganz genau.
Was sind da die Ideen vom Atelier?
Tatsächlich ist es ein Parksaum, sage ich jetzt mal. Also es ist ein grünes Band, das das Kunstareal fließt. Wir haben das an vielen Stellen schon. Also wenn wir uns angucken, gerade diese Flächen rund um den Königsplatz, da gibt es ja quasi eigentlich schon dieses grüne Band. Hier soll nachverdichtet werden, das steigert natürlich auch die Biodiversität und dieses grüne Band soll eben an manchen Stellen fortgeführt werden, sodass man wirklich in einen Park eintritt.
Und der nächste Punkt ist Das sind die entlaufenen Bäume. Also ich empfehle dem Raster, wo es sinnvoll ist und wo es auch vom Denkmalschutz her sinnvoll erscheint. Und das andere ist, Sie haben es auch schon angesprochen, wandelbare Pavillons und flexibles Mobiliar. Ich denke an unsere Papphocker und an die Liegestühle, die sich auf der Wiese bei der Pinakothek der Moderne befinden. In welche Richtung gehen da die Überlegungen und die Ideen vom Atelier Roberta?
Die Liegestühle, die Sie gerade angesprochen haben, sind, glaube ich, gut, sind mittlerweile auch bewährt, aber sie sind natürlich zum Beispiel nicht barrierefrei. Also wir müssen bei der Möblierung natürlich darauf achten, auch wenn sie wandelbar ist, dass sie entsprechenden Kriterien der Barrierefreiheit entspricht. Diese großen Pavillons werden ganz unterschiedliche Nutzungen haben können, aber es geht in Kombination mit den Pavillons natürlich auch um sogenannte Torsituationen. Also wir haben bestimmte bestehende Tore, wie bei den Propyläen zum Beispiel. Und es gibt andere Orte, wo man sich ein Signal, sage ich mal, vorstellen könnte. Und das könnten diese großen Pavillons sein. Und die großen Möbel, die sollen quasi das ermöglichen, was ich am Anfang auch versucht habe anzusprechen, dass man sich eben trifft und zusammenkommt. Und das können ganz unterschiedliche Möglichkeiten sein, aber sie sind in dem Fall dann auf jeden Fall auch konsumfrei. Und was in dem Zusammenhang vielleicht noch wichtig ist zu sagen, das Atelier Roberta hat, nachdem die Idee eingereicht war, von Anfang an gesagt, und wir kommen zu allen Jahreszeiten. Deswegen war uns klar, dass diese Konkretisierung wird auf jeden Fall 24 Monate dauern. Und sie waren zu allen Jahreszeiten da und sie haben genau geschaut, wie verhält es sich im Frühling, im Sommer, im Herbst, im Winter. Und wir haben Tage, an denen es an sich sehr schön ist, aber der Boden ist trotzdem noch nass. Und dann haben wir genau die Situation, dass wir sagen, da haben wir viel zu wenig Möglichkeit, uns zu setzen oder vielleicht auch zu arbeiten. Also wir haben wenig Möglichkeiten, wo man wirklich auch sagt, ich setze mich da auch mal mit dem Laptop hin, weil ich studiere an der TUM und muss jetzt für mein nächstes Seminar noch schnell was vorbereiten. Und dafür werden die sicher auch sehr nützlich sein.
Ja, jetzt sind wir schon am Ende unserer Sendung. Leider, wir könnten jetzt noch eine Stunde weiterreden. Jetzt erstmal herzlichen Dank, Frau Schieferle. Und ich möchte nicht enden, ohne eine Frage an Sie zu stellen. Und zwar die Frage, was ist Ihr Traum vom Kunstareal? Sie haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, aber jetzt nochmal so als Abschluss. Was ist Ihre Vision, wenn Sie sich alles wünschen können?
Wir haben bereits Hochschulen, Kulturinstitutionen und Museen mit Weltklasse Inhalten und mein Wunsch ist, dass das Niveau, was wir innen erleben, dasselbe Niveau ist wie das, was wir außen erleben. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir ganz viel erreicht und da mache ich mir über Akzeptanz etc. überhaupt gar keine Gedanken mehr. Es ist ja jetzt schon stark frequentiert, aber das wäre ein Wunsch.
Jetzt schon 50.000 Besucher.
Ja, eben also beim Kunstarealfest. Aber an Tagen, an denen es sehr heiß ist, wie heute zum Beispiel, da sieht man dann schon die ein oder andere Stelle, wo man sich sagt, hier wäre doch etwas mehr Schatten angenehm. Also ich habe schon eine gewisse Vision, die, wie es der Kunstgarten auch zeigt, natürlich deutlich grüner ist. Und ich glaube, dann kommen wir da aber hin, weil dass das, was in den Häusern stattfindet, absolute Spitzenklasse ist, das ist, glaube ich, klar.
Ja, das war jetzt ein wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank. Frau Schieferle, sagen Sie noch einmal für alle unsere Zuhörer, die mittlerweile einen Bleistift geholt haben, die Webadresse vom Kunstareal.
Das ist ganz einfach, www.kunstareal.de. Dort finden Sie viele Informationen. Sie finden natürlich einen Eventkalender, aber auch vieles über die Historie des Kunstareals und haben da ganz einfach die Möglichkeit, sich auch für unseren Newsletter anzumelden und finden natürlich auch alles, was Sie wissen müssen, um uns auf den sozialen Medien zu folgen.
Wunderbar. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, wünsche Ihnen und Ihrem Team und allen, die in dieses Projekt involviert sind, viel Kraft und Energie. Und wir sind gespannt auf das nächste Kunstarealsfest 2027 und wir werden die Zwischenzeit nutzen, öfter mal ins Kunstareal zu gehen, egal bei welchem Wetter, drinnen oder
draußen.
Tun
Sie das unbedingt. Es sind ja auch alle Häuser temperiert, also auch wenn es heiß ist, kann man jederzeit kommen. Vielen Dank für die Einladung und für das schöne Gespräch.
Vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und darf noch mal darauf aufmerksamen, dass Sie diese Sendung auch als Podcast nachhören können unter der Website www.münchner-forum.de.